Werbung.
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt für große Emotionen. Und Mazda fiebert gleich doppelt mit. Solange Deutschland oder Japan bei der WM spielen, profitieren Sie vom exklusiven Mazda-Jubelbonus. Freuen Sie sich auf attraktive Angebote, modernes Design und Fahrspaß, der begeistert. Jetzt mitjubeln, Wunschmodell finden und Vorteile sichern. Bei Ihrem Mazda-Partner.
Werbung Ende.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Frag Calcio hier am Mittwoch und mal wieder mit mir. Lukas, ist schon ein bisschen länger her. Mein erstes Frag Calcio war im Dezember. Mittlerweile haben wir schon wieder April. Das heißt, euch haben schon wieder einige coole Fragen auf den Lippen gebrannt, die ihr einsenden konntet, sowohl auf YouTube als auch über Discord. Und ich habe mir wieder ein paar coole Fragen rausgesucht, die ich heute beantworten werde. Wir werden jetzt, ja, wie lange geht so eine Frag Calcio Folge, meistens so 40, 50 Minuten gemeinsam verbringen werden. Ich habe auf jeden Fall Bock. Lasst natürlich gerade schon mal ein Like da und ein Abo, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein in Frage Nummer 1. Und die kommt von die dumme Nuss 8710. Und das Ganze ist ein Quickfire. Frage Nummer 1, Heidenheim Klassenerhalt oder Arsenal nur Zweiter in der Prem? Dazu muss ich sagen, wenn ich zu irgendeinem Verein in der Premier League irgendwas empfinde, ist es Arsenal. Irgendwo wegen Lukas Podolski. Ich als Köln-Fan habe natürlich eine gewisse Verbundenheit zu Podolski und hatte ja auch seinen Stint bei Arsenal. Generell habe ich nicht so viele Verbundenheiten zu Vereinen in der Premier League oder in England generell. Wenn, ist es dann schon Arsenal und vor allem City würde ich es nicht gönnen, die Premier League zu gewinnen. Auf der anderen Seite, Heidenheim Klassenerhalt, meiner Meinung nach kann Heidenheim in dieser Saison gerne absteigen. Wenn man, sieht ja aktuell gut aus, Schalke geht hoch, Hannover, müssen wir mal abwarten, fände ich das gar nicht so schlimm, wenn Heidenheim absteigen würde. Aber weil ich der Meinung bin, dass ich lieber Heidenheim noch eine Saison länger in der Bundesliga habe, weil dadurch ja auch nicht festgeschrieben ist, dass jetzt beispielsweise der FC nochmal irgendwie mit unten reinrutschen würde, gehe ich mit dem Heidenheim-Klassenerhalt und schenke Arsenal damit sozusagen die Meisterschaft in England. Zweite Frage, was ich dazu auch noch sagen will. Ich habe irgendwo auch ein Herz für Heidenheim, weil ich habe mal in, ist schon sehr, sehr lange her, in so einem YouTube-FIFA-Format Heidenheim mehr oder weniger trainiert. Das hieß YouTube-Bundesliga. Vielleicht schaut jemand zu. Die hatten auch mal, das gibt es auch immer noch, ich weiß nicht, es hängt nicht mehr ganz so zusammen mit den Leuten, die es früher gemacht haben. Mittlerweile, glaube ich, auch noch nur noch zur Bundesliga. Damals war Heidenheim noch in der zweiten Liga und ich habe da in dieser zweiten Liga Heidenheim übernommen. Das wurde schon nach kurzer Zeit wieder eingestellt, aber da habe ich Heidenheim trainiert und deswegen hat Heidenheim in gewisser Weise auch irgendwo einen Platz in meinem Herzen. Deswegen, damit kann ich mir das auch verargumentieren. Aber wir wollen uns nicht zu lange schon beim Quickfire aufhalten. Wir machen weiter. Elmala im Sommer sicher weg oder Baumgart Comeback bei Köln? Und ich persönlich gehe sowieso davon aus, dass Elmala den FC im Sommer verlassen wird. Es hat ja auch eventuell einige positive Aspekte, dass man da eine gute Einnahmequelle von haben wird, das Geld mitnehmen könnte. Und deswegen würde ich mich hier auch für Elmala sicher im Sommer weg entscheiden. Ich habe mich eigentlich schon mehr oder weniger damit abgefunden, dass das passieren wird. Und so gut auch die Anfangszeit vom Baumgart beim FC war, bin ich überhaupt kein Fan davon, jetzt zum abgenutzten Baumgart wieder zurückzukehren, der gerade bei Union entlassen wurde und auf Strecke ja immer bei seinen Stationen bisher gescheitert ist. Und da jetzt wieder den alten Brei, sage ich mal, rauszukramen, davon bin ich kein Fan. Deswegen gehe ich hier mit Elmala im Sommer sicher weg. Dritte Frage, Köln Abstieg oder Deutschland qualifiziert sich für die nächsten 3 Weltmeisterschaften nicht? Und ich muss sagen, die Frage ist mir relativ schwer gefallen zu beantworten. Klar, ich bin FC-Fan, mein Herz schlägt für den FC, aber gleichzeitig möchte ich schon auch, dass die deutsche Nationalmannschaft erfolgreich ist und 3 WMs zu verpassen, ist halt schon heavy. Ich meine, das sind 12 Jahre und Das wäre auch für den deutschen Fußball generell natürlich nicht gut. Mir ist aber der FC wichtiger. Und einen Abstieg hat man als FC-Fan auch jetzt schon häufiger mitgemacht und auch bisher immer überwunden. Aber es kann auch schnell in eine andere Richtung ausarten. Deswegen entscheide ich mich hier dafür, dass Deutschland sich für die nächsten drei WMs qualifiziert und der FC damit in der Bundesliga bleibt. Vorletzte Frage im Quickfire. Mit Kwasniok auf Malle oder mit Krügi nach Japan? Hier mache ich es schnell. Ich entscheide mich für mit Krügi nach Japan. Erstens steht Japan sowieso auf meiner Liste von Ländern, die ich irgendwann mal gerne besuchen möchte. Krügi war ja jetzt sogar schon da. Das heißt, ich habe dann schon fast einen Local Guide, der sich da schon ein bisschen auskennt. Und Malle hat auch schöne Ecken, aber ich glaube, persönlich mit Kwasniok wird es nicht so ganz viben. Ich könnte mir auch vorstellen, Kwasniok würde da eher in Richtung Ballermann tendieren und das ist auch überhaupt nicht in meine Richtung. Deswegen, das machen wir auf keinen Fall. Mit Krüge geht's nach Japan. Und abschließend mit Nico Brettspielabend oder alle Spiele in der Weekend League gegen Niklas. Das ist eigentlich, beide Szenarien sind hier auch scheiße, kann man auf gut Deutsch so sagen. Nico hasst Brettspiele, das hat er auf jeden Fall in Café Calcio schon häufiger mal kundgetan. Und ich habe ja gegen Niklas schon ein FIFA-Duell gemacht, was für mich auch nicht so gut lief. Könnt ihr euch auch auf dem Zweitkanal anschauen. Finde ich beides nicht cool. Ich würde mich aber trotzdem für den Brettspielabend mit Nico entscheiden, weil da haben wir halt irgendwann beide einfach keinen Bock mehr. Ich mag Brettspiele, aber Nico wird die Laune halt wahrscheinlich einfach komplett runterziehen. Und vielleicht haben wir dann beide schon nach kurzer Zeit einfach gar keinen Bock mehr auf irgendwas und das Ding endet halt nach kurzer Zeit und dann bin ich wieder free. Und mit Niklas ist das Problem, dass er halt Bock hat, weil er die ganze Zeit gewinnt, wahrscheinlich, und ich irgendwann keinen Bock mehr habe. Und ich würde ihm ja dann noch das Glück schenken, dass er die Weekend League da ganz easy durchspielen kann und mich leiden sehen kann. Deswegen gehe ich damit Variante Nummer 1. Und das war's auch schon zum Quickfire. Frage Nummer 2 kommt von Gressru. Und er schreibt, oder sie, weiß ich nicht genau, Servas, in Japan wurde das Punktesystem wegen der WM überarbeitet und nun werden Unentschieden wie beim Eishockey im Elfmeterschießen entschieden. Ich finde das einen spannenden Ansatz. Könntest du dir vorstellen, dass so etwas auch bald in Europa geben könnte? Und wie würde sich diese Änderung auf Spiele auswirken? Grüße vom amtierenden und kommenden österreichischen Meister. An der Stelle Grüße zurück nach Graz. Da einmal kurz zur Einordnung. Du hast vollkommen recht, Japan hat das Punktesystem in ihrer aktuellen Übergangsliga geändert. Wegen der WM stimmt im Ansatz, ist aber nicht hundertprozentig richtig. Also ich habe mich ein bisschen eingelesen. Es geht grundsätzlich darum, für die japanische Nationalmannschaft endlich mal ins Viertelfinale einzuziehen bei einer Weltmeisterschaft. Man ist zweimal im Achtelfinale jetzt gescheitert, einmal gegen Belgien und einmal gegen Kroatien und vor allem eben bei der letzten Weltmeisterschaft gegen Kroatien im Elfmeterschießen, was für die Japaner ein ziemlich traumatisches Erlebnis war. Und deswegen wird mit dieser Regeländerung jetzt argumentiert, man könnte darüber in gewisser Weise Elfmeterschießen trainieren. Ich finde das aber ein bisschen eine schwammige Argumentation, weil die meisten Startelfspieler der japanischen Nationalmannschaft auch gar nicht in der J-League spielen. Deswegen, nur um das mal einzuordnen, es geht hier eigentlich um die Umstellung der J-League auf das europäische System, also nicht mehr im gesamten Kalenderjahr zu spielen, sondern dann auch, wie zum Beispiel in Deutschland, von August bis Mai. Und dafür wurde jetzt in diesem Jahr oder in dieser Saison ein einmaliger Übergangswettbewerb eingerichtet, der von Februar 2026 bis Juni läuft. Also letzte Saison 25 hat man noch im Kalenderformat gespielt. Das Ganze wurde jetzt umgestellt und im Juni bzw. Juli, August diesen Jahres wird das Ganze dann umgestellt. Und da gibt es eben das neue Elfmeterformat, wo es einerseits für einen Sieg nach 90 Minuten regulär 3 Punkte gibt, für eine Niederlage 0 Punkte, aber beim Stande von 0-0, also bei einem Unentschieden, geht das Ganze sofort ins Elfmeterschießen. Und für den Sieger im Elfmeterschießen gibt es 2 Punkte, für den Verlierer immerhin noch 1 Punkt. Und der Anreiz, der damit geschaffen werden soll, soll eben sein, auf Sieg zu spielen. Man bekommt in 90 Minuten mehr Preisgeld, also wenn man nach 90 Minuten gewinnt, mehr Preisgeld als ein Sieg im Elfmeterschießen. Und das soll eben Spiele spannender machen, Teams dazu anreizen, offensiver zu spielen, in den 90 Minuten auf Sieg zu spielen und so weiter. Es ist aber nicht langfristig geplant. Also es ist wirklich nur ein einmaliges Experiment in dieser Übergangssaison, um das Ganze mal zu testen. Vor allem, weil Unentschieden in Japan und in der J-League generell zu einem großen Phänomen geworden sind. In der letzten Saison waren es 30% aller Spiele, die unentschieden geendet sind. Und damit wollte man das Ganze mal ausprobieren, etwas dagegen wirken und gucken, wie sich das Ganze so entwickelt. Aber wie gesagt, nicht langfristig geplant. Für mich aber trotzdem ein interessantes Experiment, um hier mal kurz ein bisschen darüber zu philosophieren. Ich habe mir jetzt eine kleine Pro-Kontra-Liste erstellt, was das denn für Auswirkungen haben könnte, wenn man das jetzt auf eine richtige Liga langfristig anwenden würde und ob die Spiele dadurch wirklich spannender werden würden. Auf der Pro-Seite kann man natürlich sagen, es gibt wöchentlich Elfmeterspektakel. Also ich denke mal, dazu würde es bestimmt jedes Wochenende eins, zweimal kommen, vielleicht sogar häufiger, statt dann eben einem langweiligen Unentschieden, so wie es vielleicht viele Casual, für viele Casual-Fans das so betrachten. Und das ist, denke ich mal, auch erstmal ein valides Argument, weil Elfmeterschießen eben einfach spannend sind. Man kann zum Beispiel auf die J-League jetzt in dieser Übergangssaison schauen. Da hat an einem Spieltag Avispa Fukuoka gegen Gamba Osaka gespielt. Unentschieden nach regulärer Spielzeit, dann ging das Ganze ins Elfmeterschießen und am Ende hieß das Ergebnis 16-15. Die Torhüter mussten noch ran, Elfmeterschießen, und das ist natürlich Sensation-Seeking eine spannende Sache. Dann kommt natürlich noch dazu, dass es jetzt in dem Fall Japan auch in gewisser Weise Vorteile mit sich bringt, um eben diesem Unentschieden-Trend entgegenzuwirken. Blickt man aber mal auf die Bundesliga beispielsweise, hat die Bundesliga kein so starkes Unentschieden-Problem. Ich habe mal die ersten 10 Spieltage dieser Bundesliga-Saison abgezählt, wie viele Unentschieden es gab. Da gab es 17 Unentschieden. In der letzten Saison in Japan gab es 28. Und jetzt in den ersten 10 Spieltagen mit der neuen Regelung in der Übergangssaison in Japan gab es 31. Da kommt man auch gleich vielleicht schon auf die Kontraargumente blicken. Ich habe erstmal gedacht, Spiele werden dadurch überhaupt nicht spannender. Und ich bleibe auch dabei. Also meiner Meinung nach führt das nicht dazu, dass die Spiele hinten raus spannender werden, sondern eher genau das Gegenteil eintritt, dass eben eine defensivere Spielweise bevorzugt wird, weil du eben, ja, du hast weniger geringeren Wert hinten raus offensiv zu spielen oder generell das ganze Spiel über offensiv zu spielen für die 3 Punkte, mit dem Risiko aber auf 0 Punkte zu fallen, als wenn du versuchst, defensiv sicher zu stehen, das Unentschieden zu halten und dann eben trotzdem noch die Chance auf 2 Punkte zu haben. Deswegen, meiner Meinung nach, würde sich das Ganze eher zum Gegenteil entwickeln. Wenn man jetzt aber auf die J-League schaut, habe ich ja eben schon erwähnt, in den ersten Spieltagen 31 Mal unentschieden und in der letzten Saison ohne die Regelung 28 Mal. Das ist jetzt nur ein minimaler Unterschied. Also so viel hat sich da gar nicht verändert. Das vielleicht als Gegenargument für die defensivere Spielweise. Ich glaube aber trotzdem, dass sich das langfristig so entwickeln würde. Darüber hinaus finde ich, dass die Leistung über 90 Minuten entwertet wird. Ich finde, dass dem Elfmeterschießen einfach dann eine zu große Bedeutung beigemessen würde und man wahrscheinlich auch Entwicklungen sehen würde, wie spezielle neue Rollen, Einwechslungen kurz vor Schluss von Elfmeterkiller-Torhütern, was irgendwo auch wieder ein Reiz ist. Aber auf der anderen Seite dann irgendwie, ja, wie gesagt, diese 90 Minuten Fußball an sich für mich ein bisschen entwerten würde.
Werbung. 54, 74, 90, 2010. Tja, sind das jetzt die Sportfreunde Stiller oder deine monatlichen Fixkosten? Damit du dir diese Frage im besten Fall gar nicht erst stellen musst, empfehle ich dir Finanzguru. Finanzguru, das ist sowas wie dein digitales Haushaltsbuch, mit dem du all deine Konten und Verträge in einer App verwalten kannst und das einem Vertragswerk schnell mal über den Kopf wachsen kann. Das weiß bekanntlich nicht nur Clemens Fritz. Finanzguru kann dir zwar nicht dabei helfen, bessere Transferentscheidungen zu treffen, so ehrlich müssen wir sein, aber dank der automatischen Vertragserkennung von Finanzguru kannst du smarte Sparpotenziale entdecken und deine Finanzen im Alltag unkompliziert steuern. Wann verlängert sich der Vertrag mit meinem Fitnessstudio? Wie viel teurer wird mein Streaming-Anbieter zum Jahreswechsel? Gewinnt Deutschland das Achtelfinale gegen Frankreich? Moment, was? Ganz genau, bei Finanzguru hast du neuerdings nicht nur deine Finanzen und Verträge alle auf einen Blick, sondern du kannst auch an einem WM-Tippspiel teilnehmen. Das absolut Einzige, was du dafür brauchst, ist mindestens ein verknüpftes Bankkonto. Und du wirst es schon kennen, wo es ein Tippspiel gibt, gibt es natürlich auch was zu gewinnen. Im Fall von Finanzguru Preise im Gesamtwert von 250.000 Euro, darunter der Hauptpreis, unterschriebene Fußballschuhe von Toni Kroos und 10.000 Euro obendrauf. Und auch wenn die WM schon läuft, hast du nach wie vor die Chance, einen der vielen Preise abzuräumen. Also, lad dir am besten jetzt gleich sofort Finanzguru runter und du kannst schon ab dem nächsten Spiel in der App mittippen. Den Link dazu, den gibt es natürlich wie immer bei uns in der Videobeschreibung.
Und ich auch glaube, dass es tendenziell eher den besseren Teams zugute kommen würden, wenn man jetzt mal auf die Bundesliga schaut, Bayern gegen Union. In der Hinrunde hat Union den Bayern 2-2 abgerungen. In dem Case würde es dann ins Elfmeterschießen gehen. Und klar, Elfmeterschießen ist irgendwo auch ein großer Glücksfaktor mit am Start. Grundsätzlich entscheidet da aber viel der Kopf, viel das Mentale. Und da würde ich trotzdem auch sagen, dass die tendenziell besseren Spieler tendenziell die höheren Chancen haben, das zu gewinnen. Es bietet natürlich den kleineren Teams die Möglichkeit, da vielleicht eben auch noch einen Extrapunkt zu holen, aber ich würde schon sagen, dass es eher den stärkeren Teams entgegenkommen würde. Und das kann man aber auch auf der anderen Seite wieder widerlegen, denn in Japan, der letztjährige Meister Kashima Antlers und der aktuelle Tabellenführer der Ostgruppe, also die in dieser Übergangssaison wurde es in Ost und West unterteilt, die haben alle Spiele in der regulären Spielzeit gewonnen, bis auf zwei. Die gingen nämlich unentschieden aus, dann ins Elfmeterschießen und dann haben sie im Elfmeterschießen verloren. Also wenn man es so widerlegen möchte, dann trifft es in dem Fall nicht zu, dass die besseren Teams auch das Elfmeterschießen gewinnen. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass es der Fall ist. Es kann man wahrscheinlich einfach nicht verallgemeinern und es hat immer, es gibt immer Vor- und Nachteile dafür. Ich finde es cool, um das Ganze rund zu machen, dass es in dieser Übergangssaison mal getestet wird, vor allem, weil es dieses Unentschieden-Problem in Japan gibt und ich auch grundsätzlich offen dafür bin, einfach mal neue Dinge auszuprobieren, wenn man nicht sofort sagt, das ist jetzt langfristig so geplant, sondern man hat diese Übergangssaison, es bietet sich an, mal ein Experiment zu wagen. Deswegen finde ich das eigentlich an sich ganz cool. Und werde das auch bis zum Ende der Übergangssaison weiter verfolgen. Ich denke aber trotzdem, dass die negativen Aspekte da überwiegen und kein Fan davon bin, dass es in Zukunft langfristig implementiert wird, sei es in Japan, sei es in einer europäischen Top-5-Liga. Aber schreibt gerne eure Meinung dazu auf jeden Fall in die Kommentare. Philosophiert ein bisschen darüber, würde mich sehr, sehr interessieren. Und damit würde ich sagen, gehen wir weiter zur nächsten Frage. Jan Schubert Fanclub schreibt, Ahoi du Landratte. Es gibt ja mehrere Beispiele für Spieler, die wegen eines früheren Karriereendes vermutlich eine noch deutlich größere Karriere hätten haben können, zum Beispiel Van Basten. Mich interessiert aber das Gegenteil. Welche Spieler haben sich deiner Meinung nach ihre Karriere am Ende kaputt gemacht, weil sie den richtigen Zeitpunkt zum Aufhören verpasst und zu lange weitergespielt haben? Liebe Grüße aus der aus einer norddeutschen Gemeinde, die nach einem Luftfahrtpionier benannt ist. Ich habe das gelesen, ich hatte überhaupt keinen Plan. Ich habe es mal bei Google kurz reingeschmissen, da kam Lilienthal raus, vielleicht auch komplett falsch. Falls es aber Lilienthal ist, hat mir Google dazu direkt noch ausgespuckt, dass es wohl ein Irrtum ist, dass es sich da um den Luftfahrtpionier Lilienthal handelt, sondern die Gemeinde nach dem Tal der Lilien benannt wurde. Liebe Grüße an Darmstadt 98 an der Stelle. Und die Gemeinde schon älter ist. Also vielleicht lebt ihr da alle in einem gewissen Irrtum. Vielleicht bin ich einfach komplett falsch gerade. Aber habe ich gelesen, dachte ich, das kann ich doch mal erwähnen. Wir blicken aber auf Spieler, die ja zu lang gespielt haben und damit ihre Karriere ja befleckt haben, ihre Legacy befleckt haben. Wie auch immer, ganz nach dem Motto, leave the football before the football leaves you. Und ich habe mir erstmal die Frage gestellt, was ist denn eigentlich der Best Case, um seine Karriere zu beenden? Und das ist, denke ich mal, relativ eindeutig für mich persönlich. Einerseits, du bist vielleicht ein One-Club-Man oder du hast einfach eine große Legacy bei einem Verein aufgebaut und bist da am Peak oder bist vielleicht auch am Zenit deiner Karriere, am Ende deiner Kräfte und beschließt dann, deine Karriere da zu beenden, machst das Ding zu und bleibst als Legende in Erinnerung, wenn du es dir nicht hinten raus irgendwie persönlich versaust. Aber jetzt mal rein nur auf sportliche geblickt, Beispiele, ein Philipp Lahm, ein Totti, ein Hector beim FC zum Beispiel. Oder du beendest deine Karriere nach deinem allergrößten Triumph, finde ich, hat auch Aura. Aber das erfordert natürlich auch, ja, sehr, sehr viel Mut, weil es zwar vielleicht am schönsten dann oft, oder es ist retrospektiv am schönsten, das gemacht zu haben, aber auch am schwersten dann aufzuhören, wenn es am schönsten ist. Und ich habe mir dann generell sehr, sehr viele Gedanken darüber gemacht. Ich dachte anfangs, da gibt's easy ein, zwei Calls, die man reinwerfen kann. Ich fand es dann im Endeffekt aber gar nicht so leicht. Und deswegen will ich bei der Frage die Kommentare von euch auf jeden Fall sehen und da eure Meinung zu hören. Denn ich finde, man muss da vielleicht auch erstmal darüber diskutieren, ab wann denn ein Spieler sich die Legacy vielleicht hinten raus noch, ja, versauen könnte. Denn kann man es denn einem Spieler überhaupt verübeln, wenn er eine große Legende bei seinem Verein ist und dann hinten raus nochmal eine neue Herausforderung sucht? Beispiele. Ein Xavi oder ein Iniesta, die ja dann auch nach ihrer besten Zeit bei Barcelona, Iniesta beispielsweise ja noch nach Japan gegangen ist, dann jetzt hinten raus, glaube ich, auch nochmal in den Emiraten gespielt hat, Xavi ja nach Katar beispielsweise, ein Hövedes, Schalke-Legende, der dann nochmal nach zu ZSKA Moskau gegangen ist, Podolski, der ja noch ein paar andere Stationen hatte, mittlerweile immer noch spielt. In Polen. Ein Müller, ein Reus, die jetzt in die MLS noch gegangen sind. Schweinsteiger, ähnliches gemacht. Auch mit Zwischenstopp noch bei Man U. Robben und Ribéry. Robben beispielsweise ja auch da noch bei Groningen gewesen. Hinten raus verletzt. Das war alles auch nicht mehr das Gelbe vom Ei, um es mal so zu sagen. Ist aber die Frage, hat das jetzt deren Legacy zum Beispiel bei Robben beim FC Bayern in irgendeiner Art und Weise beeinflusst. Finde ich schwer. Es ist natürlich cooler, wenn man die Karriere dann auch bei dem Club beendet, wo man diesen Legendenstatus hat. Aber ich will es auch Spielern nicht verübeln, wenn sie vielleicht auch mal eine neue Herausforderung wagen, wie zum Beispiel jetzt ein Thomas Müller, der jetzt sein Glück in Kanada nochmal gesucht hat. Ich finde, da kommt es natürlich auch immer darauf an, in welche Liga du wechselst. Wenn du jetzt zum Beispiel nach Saudi-Arabien wechselst, da den Cash Grab mitnimmst als Spieler, der normalerweise schon gutes Geld verdient haben sollte, dann wirkt es auf mich immer noch mal deutlich unsympathischer, als wenn du jetzt zum Beispiel wie Podolski in Polen spielst. Und da ist es dann ja auch eher cool, dass man sagt, okay, der spielt immer noch mit 40. Und auf der anderen Seite bin ich mir unsicher, inwiefern irrelevante Ligen am Ende der Karriere dann noch einen großen Einfluss haben können auf deine Legacy an sich, weil sie eben irrelevant sind. Ich finde auch, was ich mir auch, oder ein Name, über den ich auch viel nachgedacht habe, ist Cristiano Ronaldo, der sich meiner Meinung nach jetzt auch mit seinem Wechsel nach Saudi-Arabien in gewisser Weise auch lächerlich gemacht hat. Vor allem, weil er dann ja auch verargumentieren wollte, Saudi League ist im Kommen und auf einem Level mit der Ligue 1 und da gemeinsam was aufzubauen. Ich finde, das schon auch in gewisser Weise nicht vorteilhaft für seine Legacy. Auf der anderen Seite sind das aber Spieler wie auch zum Beispiel Xavi und Iniesta, die so Großes vollbracht haben. Und Cristiano Ronaldo hat eben auch einfach so Großes vollbracht. Kann das dieser Step dazu führen, dass man sagt, okay, er hat damit seine Karriere hinten raus zerstört? Finde ich schwierig. Auch Manuel Neuer habe ich mal kurz, oder jetzt nicht nach seiner Leistung in der Champions League, nicht, keine Sorge, aber ich habe auch kurz über ihn nachgedacht, weil man bei Neuer ja auch, oder ich zumindest, in den letzten Jahren immer mal so an dem Punkt angekommen ist, okay, it's over. Wann beendet er seine Karriere? Und umso länger es geht, vielleicht verpasst er auch den perfekten Absprung, aber er belehrt einen dann trotzdem immer wieder eines Besseren, wie jetzt zum Beispiel im Hinspiel gegen Real. Das als Spieler, die ich mal mit reingeworfen haben wollte. Und dann gibt's auch noch Spieler, die ihre Prime schon sehr früh in der Karriere hatten und ihre Karriere dann zerstört haben durch ungünstige Entscheidungen, Verletzungen und so weiter. Dinge, die sie vielleicht auch selber nicht beeinflussen konnten. Zum Beispiel Hazard, Dele Alli, Paul Pogba, Wayne Rooney könnte man da zum Beispiel auch noch nennen. Das finde ich aber auch schwierig zu sagen, okay, die haben ihre Karriere zu spät beendet, weil du kannst es niemandem verübeln, zu sagen, erstmal wissen sie ja nicht, wie sich ihre Karriere noch weiterentwickelt und man sagt ja jetzt nicht, okay, mit 28 Eden Hazard, ich beende jetzt meine Karriere. Also du kannst ihnen ja nicht im Nachhinein vorwerfen, nicht schon vorher die Karriere früher beendet zu haben. Und das ist dann auch schon eher wieder der andere Fall. Deswegen sehr viele Diskussionen und Gedankengänge in meinem Kopf gewesen. Sehr, sehr gerne eure Meinung dazu reinschreiben. Ich habe mich jetzt mal darauf festgelegt, auf sehr erfolgreiche Spieler aus erfolgreichen oder beziehungsweise Spieler aus erfolgreichen Mannschaften angeschaut. Einmal aus der deutschen Perspektive einige Weltmeister, Sami Khedira, der dann ja hinten raus auch nochmal seinen kurzen Stint bei der Hertha hatte, den er sich auch hätte sparen können, ist aber wahrscheinlich auch Recency-Bias, weil und Deutschland-Bias, weil ich denke mal, die meisten Fußballinteressierten von außerhalb von Deutschland werden jetzt nicht sofort an den Hertha-Stint von Khedira denken und sagen, damit hat er sich seine Legacy zerstört. Mustafi hatte jetzt auch nie das Weltniveau. Ich finde aber da hinten raus denke ich schon an die Schalke-Abstiegskatastrophensaison, wo er nochmal so als Heilsbringer reingekommen ist oder der Heilsbringer werden sollte, was gar nicht funktioniert hat. Finde ich, könnte man hier nennen. Es gibt noch einige andere Namen. Özil, wo die Wahrnehmung hinten raus definitiv noch schlechter geworden ist, hat dann ja auch noch relativ lang in der Türkei gespielt. Finde ich aber auch schwer, ihm das dann zu verübeln. Großkreuz, der ja auch vielleicht bei Dortmund hätte seine Karriere beenden können, dann nochmal den Weg über Stuttgart, Darmstadt, Uerdingen gewählt hat, mittlerweile immer noch in der Landesliga spielt. Finde ich auch schwer, das jetzt zu verübeln. Wie gesagt, ich finde die Frage gar nicht so leicht zu beantworten. Ich habe mir auch nochmal noch aktive Spieler angeschaut, vor allem aus der erfolgreichen Liverpool-Klopp-Ära. Zum Beispiel einen Sadio Mané, der mir auch relativ schnell eingefallen ist. Er ist aber auch immer noch aktiv in Saudi-Arabien. Ein Naby Keita, der auch mit seinem Stint dann bei Bremen, den ganzen Verletzungsproblemen, das seiner Karriere auch hinten raus nicht gut getan hat. Dann ein Jordan Henderson, der auch nach oder bei Liverpool hätte seine Karriere beenden können, dann sich ja gegen seine eigenen Werte auch noch gestellt hat mit seinem Wechsel zu nach Saudi-Arabien, der ja dann auch nicht lang angehalten hat. Ich glaube, den könnte man auch noch mit reinwerfen. Die spielen aber halt auch alle noch. Auch bei einem Salah könnte man die Argumentation aufmachen. Vielleicht hätte er nach der letzten Saison seine Karriere bei Liverpool beenden können. Dann wäre dieses ganze Ding, was jetzt Ende des letzten Jahres aufgekommen ist, vielleicht gar nicht so, wäre gar nicht aufgekommen und würde man jetzt retrospektiv gar nicht mehr drüber nachdenken und er wäre als der unsterbliche Liverpool-Held in die Geschichtsbücher eingegangen, wird er wahrscheinlich trotzdem, aber das ist halt eben nochmal so ein kleiner Beigeschmack, der dann vielleicht hinten raus noch dazukommt und er man ja auch nicht weiß, wie es jetzt bei ihm weitergeht. Vielleicht geht er auch noch nach Saudi-Arabien oder ähnliches. Ja, ich glaube, ich habe jetzt sehr, sehr viel erzählt. Man kann da echt sehr, sehr lang drauf rumdenken. Und wahrscheinlich habe ich auch einige obvious Picks vergessen. Schreibt mir das auf jeden Fall sehr, sehr gerne in die Kommentare und was ihr dazu denkt. Das ist jetzt keine vollkommene Antwort. Ich dachte mir, ich mache da mal so ein bisschen eine kleine Diskussion auf und nehme euch mal so ein bisschen mit in meine Gedankengänge. Ja, mich würde es auf jeden Fall interessieren, wie ihr die Frage beantworten würdet. Die nächste Frage kommt von Rosenburg 1893 und er schreibt, habe die Ehre Namensvetter, was läuft schief bei Fortuna Düsseldorf, welchen Ausweg gibt es und mit welchen Emotionen verfolgst du als Kölner die Entwicklung? Liebe Grüße aus der Stadt mit Deutschlands höchster Aussichtsplattform. Das google ich jetzt erstmal schnell, weil das habe ich im Vorhinein nicht recherchiert. Höchste Aussichtsplattform in Deutschland ist Rottweil. Ich hoffe, das stimmt. Rottweil, glaube ich, auch Geburtsstadt von Kimmich, oder? Müsste so sein. Wenn nicht, belehrt mich eines Besseren. Ja, wir wollen sprechen über Düsseldorf. Hättet ihr jetzt vielleicht nicht mitgerechnet, dass ich hier als FC-Fan ausgerechnet eine Frage zu Düsseldorf mit reinnehme. Aber bietet sich ja an aufgrund der aktuellen Umstände, Trainerentlassung von Markus Anfang und dem neuen Cheftrainer Alexander Ende. Kann man natürlich auch die schönen Wortspiele aufmachen. Das Ende vom Anfang und der Anfang vom Ende. Ja, erstmal dazu, wie ich das Ganze verfolgt habe, aus meiner FC-Sicht als Kölner nicht ganz so intensiv. Ich habe natürlich einen Blick auf die zweite Liga, aber ich war jetzt nicht komplett in den Düsseldorfer Fußballgeschehen eingelesen. Deswegen habe ich mich ein bisschen reingearbeitet und grundsätzlich muss ich sagen, bei aller Feindschaft und allem Derby-Charakter und Verfeindungen, dass ich der Fortuna trotzdem keinen Abstieg jetzt in die dritte Liga wünsche. Also man sieht ja an vielen Beispielen, wie schwer es dann auch ist, wieder aus der dritten Liga aufzusteigen, vor allem aus der dritten Liga, wenn nicht vielleicht sogar noch weiter abzustürzen. Und das wünsche ich auch der Fortuna nicht. Deswegen das mal zu kleinen Einordnungen, wie ich da aus der Kölner Perspektive drauf blicke. Ich habe es eben schon erwähnt, Markus Anfang wurde entlassen. Wir können ja mal auf die Tabellensituation blicken. Aktuell ist man auf Platz 14 mit 31 Punkten, mit nur einem Punkt Abstand auf Platz 17. Und der Abstiegskampf in der zweiten Liga ist ja unfassbar eng. Also ich glaube, von Platz 18 bis Dresden hoch auf 11 müssten sie sein. Alles so eng beieinander, also es ist auch sehr, sehr schwer da zu predikten. Ich werde am Ende noch kurz darauf eingehen, ob sie meiner Meinung nach noch den Klassenerhalt schaffen könnten. Aber es ist generell einfach sehr, sehr schwer zu predikten. Jetzt zuletzt 4 Niederlagen hintereinander kassiert. Dazu am Wochenende, also am vergangenen Wochenende im direkten Abstiegsduell gegen Kiel 2-1 zu Hause verloren, was letztendlich dann auch zur Entlassung von Markus Anfang geführt hat, der generell keinen guten Stint hatte jetzt bei der Fortuna. Zwischenzeitlich lief es mal etwas besser. Insgesamt aus 22 Spielen aber nur 6 Siege, 3 Unentschieden, 13 Niederlagen, Punkteschnitt von unter 1, was desaströs ist letztendlich. Und man jetzt zuletzt eben dann auch direkte Duelle verloren hat und die Defensive, die man sonst ganz gut im Griff hatte, plötzlich anfällig geworden ist. Man hat sich gegen die Hertha 5 Gegentore gefangen und gegen Lautern nochmal 3. Und blickt man jetzt auf das Restprogramm der Fortuna, sieht es auch nicht gerade einfach aus. Man hat noch 3 direkte Abstiegsduelle gegen Magdeburg, Dresden und Fürth und mit Schalke und Elversberg 2 Teams, die um den Aufstieg noch spielen. Also alle Gegner von der Fortuna jetzt in den letzten 5 Spieltagen, für die geht es noch um was und das ist definitiv nicht leicht. Du fragst ja, welchen Ausweg es gibt, aber du fragst auch, was bei der Fortuna schief läuft. Und ich habe da einfach mal für die aktuelle Situation über die Saison hinweg 2 Gründe herausgearbeitet, woran es meiner Meinung nach in dieser Saison liegt. Das ist einerseits die Offensivschwäche. kann man auch einfach auf die Zahlen schauen. Man hat mit 27 Toren die schwächste Offensive der Liga, dazu auch 13 Tore weniger geschossen als erwartet, was darauf hindeutet, dass man sich zwar Chancen erspielt, aber viele gute Chancen liegen gelassen werden. Also es mangelt an Abschlussqualität im Kader. Lässt sich auch belegen an der Statistik der Goal Conversion Rate, wo Düsseldorf auf dem letzten Platz der zweiten Liga rangiert. Da habe ich mir angeschaut, okay, woran könnte das liegen? Vor der Saison hat man die 5 besten Torschützen der letzten Saison verloren. Also aus der, wenn man sich die Top-Torschützen der letzten Saison anguckt, da waren unter anderem Kovnatski und Johannesson dabei. Beide haben den Verein verlassen. Insgesamt von den Top 5 Torschützen kommt man auf 38 Tore, die den Verein mittlerweile verlassen haben. Das sind alleine 11 Tore mehr als die Anzahl an Toren, die man bisher in dieser Saison geschossen hat. Und man hat mit Cedric Itten einen potenten Stürmer im Kader, der auch schon 12 Mal getroffen hat. Sonst fehlt es aber eben an der Abschlussqualität. Und man ist viel zu abhängig von Cedric Itten, der fast die Hälfte aller Tore selbst erzielt hat. Man hat sich im Winter verstärkt mit Marin Ljubicic, Leihgabe von Union, der aber auf kaum Spielzeit bisher gekommen ist und gar keinen Effekt hat. Dazu auch kein weiterer Stürmer im Kader überhaupt nur ein einziges Tor erzielt hat. Also einerseits die Offensivschwäche, andererseits gravierende Verletzungs- und Fitnessprobleme schon über die ganze Saison hinweg. Das zieht sich bei der Fortuna ja schon etwas länger durch. Man hat beispielsweise Rasmussen, der in der Saison immer wieder angeschlagen und verletzt war. Ein Tim Rossmann, Muslia, jetzt im Spiel gegen Kiel sich einen Kreuzbandriss zugezogen. Und der war noch ein Leistungsträger in dieser Saison. Ich glaube, 9 Scorer hat er gemacht bisher. Sehr, sehr bitter jetzt, vor allem für den Saisonendsport. Kenneth Schmidt hat auch einen Kreuzbandriss. Tim Breithaupt und Alexandropoulos, 2 Neuzugänge von vor der Saison, die auch über die Saison hinweg immer wieder angeschlagen und verletzt waren. Und das zieht sich einfach schon die ganze Saison über hindurch. Zwischenzeitlich, während der Übernahme von Markus Anfang, hat sich die Verletzungsmisere so ein bisschen stabilisiert und man konnte wieder mehr aus den Vollen schöpfen. Zu der Zeit lief es dann auch wieder besser. Da hat Anfang auch einige Punkte holen können, aber es hat sich letztendlich wieder verschlimmert und das ist nun mal die aktuelle Situation, mit der die Fortuna umzugehen hat. Beide Aspekte sind meiner Meinung nach aber auch durch fehlerhafte Kaderplanung bedingt. Einerseits eben die Verletzungs- und Fitnessprobleme, da dann auch adäquat keinen Ersatz zu haben und in der Offensive eben auch sehr, sehr dünn besetzt zu sein. Jetzt kommt eben Alexander Ende als Nachfolger, der ja erst vor knapp einem Monat bei Preußen Münster entlassen wurde, auf Platz 16. Sven Mislintat hat sich demnach für keinen direkten Feuerwehrmann entschieden, sondern schon für einen Trainer mit einem klaren Konzept. Um Ende einmal kurz einzuordnen, er kommt aus der direkten Umgebung, kommt aus der Region, kommt aus Grevenbroich. Und ja, seine Vita bei Münster, gerade schon eben erwähnt, hat in dieser Saison bis vor knapp einem Monat Münster gecoacht. Davor 2 Jahre bei Ferl gewesen, die er souverän im Mittelfeld der dritten Liga etabliert hat oder ja, ins Mittelfeld gecoacht hat. Und wie ich es eben schon erwähnt habe, ein Trainer ist mit einer klaren Vorstellung von dem, was er spielen möchte. Ich habe mal jetzt keinen kompletten Deep Dive gemacht in die Taktik von Ende oder die Taktik von Anfang, aber will mal das Spiel gegen den Ball und das Spiel mit Ball von Münster und Düsseldorf in dieser Saison gegenüberstellen, auf Basis von Stats von X-Value. Dazu muss man sagen, kleiner Disclaimer an der Stelle, das sind die Stats über die gesamte Saison hinweg, wo bei Münster natürlich Ende irgendwann entlassen wurde und Anfang bei Düsseldorf ja auch nicht alle Spiele gecoacht hat. Beide haben aber jeweils den Großteil der Saison über 20 Spiele gecoacht, deswegen kann man das schon als Referenz heranziehen. Und Münster steht da einerseits gegen den Ball für ein sehr intensives Gegenpressing. Man ist bei den Passes per Defensive Action auf Platz 2, also ein sehr geringer Wert. In der Gegenpressing-Intensität auf Platz 5 ligaweit und in der Gegenpressing-Effektivität auf Platz 3. Also man setzt auf ein sehr intensives Gegenpressing. Düsseldorf in dieser Saison auf der anderen Seite mit der geringsten Gegenpressing-Intensität und der geringsten Gegenpressing-Effektivität der Liga. Daraus kann man schließen, dass das Spiel gegen den Ball mit einem intensiven Gegenpressing schon ein Hebel sein könnte jetzt für die letzten 5 Spieltage von Alexander Ende bei Düsseldorf. Das jetzt aber direkt zu implementieren auch nicht gerade leicht wird und man dazu ja auch noch anmerken muss, dass die Mannschaft schon unter Fitness- und Verletzungsproblemen leidet und das jetzt auch nicht unbedingt förderlich dafür ist, das Spiel noch intensiver zu gestalten. Mit Ball Münster unter Ende auf viel Ballbesitz gesetzt, das Ganze aber offensiv mit ausbleibendem Ertrag. Man ist auf Platz 1 im Ballbesitz und in den gespielten Pässen. In der zweiten Liga in der Statistik viel Tilt, aber nur auf Platz 16. Und in der Statistik der Kontakte im gegnerischen 16er auf Platz 17. Das heißt, du hast zwar viel Ballbesitz, aber viel Ballbesitz in der eigenen Hälfte. Du kommst wenig ins letzte Drittel und agierst mit vielem totem Ballbesitz. So könnte man das grob zusammenfassen. Dazu hat Münster sehr, sehr zentrumslastig agiert mit spielerischen Lösungen, wohingegen Düsseldorf zuletzt für mich recht statisch gewirkt hat und sehr fokussiert über die Flügel. Wenn man das jetzt wieder überträgt, kann man einerseits sagen, dass die Umstellung auf ein etwas zentrumslastiges Spiel auch den Verletzungsproblemen jetzt zugutekommen könnte. Zum Beispiel Muslia, der ja verletzt ist. Auf der anderen Seite Ende aber auch bei Münster schon offensiv Probleme nicht wirklich lösen könnte und viel Ballbesitz er nicht in zählbares Tore und so weiter ummünzen konnte. Deswegen ich da auch etwas skeptisch bin, ob er das sofort lösen kann, weil es ja jetzt auch bei der Fortuna eines der größten Probleme ist. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, sowohl bei Ferl als auch bei Münster hatte Ende noch nie einen so individuell gut besetzten Kader wie jetzt bei Düsseldorf. Denn meiner Meinung nach ist der Düsseldorf-Kader immer noch individuell auch bei den Verletzungsproblemen gut genug besetzt, um den Klassenerhalt in der zweiten Liga zu schaffen. Meine Meinung abschließend, ich finde, das ist langfristig mit Ende eine interessante Wahl, kurzfristig aber schon ein Risiko und ich bin gespannt, ob er das 1:1 seinen Stil implementieren kann, was ich nicht glaube, dass er das so schnell machen kann. Und dann wird es eben darauf ankommen, ist er zu fixiert auf seinen Stil, den umzusetzen oder agiert er vielleicht ein bisschen pragmatischer, um jetzt hinten raus die Ergebnisse kurzfristig auch zu erzielen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Vor allem die Muslia-Verletzung ist echt schmerzhaft und das Restprogramm sieht auch echt hart aus. Ich habe es anfangs ja schon erwähnt, der Abstiegskampf ist echt schwer zu predikten. Ich glaube aber, dass vor allem aufgrund der individuellen Qualität die Fortuna die Klasse halten kann und so ein gewisser Impuls am Ende der Saison ja auch wirklich nochmal ein paar Veränderungen hervorrufen kann. Wenn man auch da zum Beispiel nochmal auf den FC letzte Saison blickt, klar, das war im Aufstiegskampf, aber da hat Funkel ja auch mit einem kleinen Impuls dann doch noch einiges bewirkt, dass man den Aufstieg dann geschafft hat. Und ich glaube auch, dass die Fortuna den Klassenerhalt schaffen könnte. Nächste Frage kommt aus dem Community-Discord von Tea Time Thomas. Grüße an der Stelle, der gute Mann ist immer bei Café Calcio am Start. Habe ich mir den Namen doch schon gemerkt. Er schreibt, Moin Lukas, in La Liga gab es ja vergangenes Wochenende einen Retro-Spieltag, bei dem jeder Verein ein Retro-Sondertrikot trug. Wie würdest du deiner Meinung nach so einen Spieltag in der Bundesliga aussehen? Und welche Retro-Trikots könnten die Bundesligisten zurückholen? Leipzig und Hoffenheim können gerne für andere Vereine ausgetauscht werden. Grüße aus der Stadt der 7 Türme. Müsste Lübeck sein. Ich check's aber nochmal. Stadt der 7 Türme. Es ist Lübeck. Schön. Wie gesagt, in der La Liga gab es jetzt einen Spieltag mit speziell entworfenen Retro-Trikots. Das heißt, sie wurden nicht 1:1 übernommen. Kann ich jetzt hier natürlich nicht machen. Deswegen nehme ich jetzt mal nur Retro-Trikots, weil ich jetzt auch gerade merke, ich bin schon echt lang drin. Und wenn ich jetzt jeden Bundesligisten durchgehen würde, das echt lang dauern würde, orientiere ich mich jetzt mal an den 7 Türmen und stelle euch nur 7 Trikots vor. Ich gehe einmal beim FC Bayern mit dem Trikot, was von 99 bis 2001 getragen wurde, für mich das ikonischste Bayern-Trikot. Also ich habe jetzt persönlich gar nicht so eine intensive Verbindung zu den 90ern, weil ich da einfach noch nicht geboren war. Aber das macht's irgendwo auf der anderen Seite auch umso besonderer. Und ich finde das Trikot einfach schick. Ich finde den Kragen cool. Ich finde den Opel-Sponsor passend. Und es gibt mir einfach Retro-Vibes, die ich schön finde. Und darin mal so ein Kimmich oder ein Harry Kane zu sehen, das stelle ich mir schon cool vor. Dann machen wir weiter mit Dortmund 94-95. Mit die Continentale als Sponsor. Auf den ersten Blick finde ich auch, sieht gar nicht so schön aus, auch mit dem Muster hier an den Ärmeln, aber irgendwo hat es auch für mich was Ikonisches. Da sind wir wieder bei den 90ern. Ich fände es einfach geil. Stellt euch vor, Bayern gegen Dortmund an diesem Retro-Spieltag, Bayern mit dem Trikot, was ich eben erwähnt hatte, und Dortmund mit dem Trikot. Ich finde, es hat was. Auch dieses stechende, etwas neonleuchtendere Gelb. Es ist nicht das schönste Trikot, aber es hat einfach was, was ich nicht so ganz beschreiben kann. Ein Pick jetzt, den ihr wahrscheinlich nicht erwartet hättet, Mainz 2010-11. Das Trikot ist eigentlich langweilig, wenn man es hier so sieht. Aber ich bin eben die Bundesligisten alle mal durchgegangen, bin die Trikots aus den letzten Jahren durchgegangen und da bin ich auf dem Trikot hängen geblieben, weil es einfach in mir was ausgelöst hat. Ich weiß nicht, ich denke mal, ihr kennt das auch. Ihr seht ein Trikot und habt direkt irgendein Bild vor Augen. Und das hatte ich hier bei dem Trikot. Denn 2010-11 war die Saison von den Bruchweg-Boys, Tuchel bei Mainz mit Schürrle, Holtby und Schalay, die da nach ihrem Tor an der Eckfahne gejubelt haben mit Gitarre und so weiter. Und als ich das Trikot gesehen habe, musste ich sofort daran denken und dachte mir, boah, back to the roots, Mainz erfolgreichste Saison an einem Retro-Spieltag kann man schon machen. Und deswegen habe ich das Trikot hier mitgebracht. Ich würde es jetzt nicht in meine Top-Favorite-Trikots of all time packen. Dafür ist es einfach sehr, sehr langweilig. Machen wir dann aber weiter mit HSV 90-91. Finde ich sehr, sehr schick. Gibt mir maximale Retro-Vibes. Auch einfach sieht unfassbar ikonisch aus. Auch mit dem alten Vintage-Adidas-Logo. Ich finde den Sponsor schön eingearbeitet. Ich finde auch hier die Streifen, die runtergehen, sehen schön aus. Hätte was, wenn das getragen wird am Retro-Spieltag. Dann machen wir weiter mit Köln 93-94. Ich bin hier wirklich dann doch recht viel in den 90ern unterwegs. Finde, das ist unfassbar geil. Also ist auch ein Trikot, was auf jeden Fall auf meiner Trikot-Wishlist steht. Mit dem Logo, ich finde das Retro-Logo sehr cool. Was mich hier ein bisschen stört, ist, dass es so schräg ist und sehr groß wirkt. Auch das Blau von Pepsi könnte man negativ anmerken. Ich finde aber, das ist einfach cool, das Trikot. Auch dieses leicht eingearbeitete Muster, was man nur so ganz leicht erkennen kann, finde ich super. Nee, gefällt mir echt gut. Ich war auch kurz davor, das Trikot aus der Debütsaison von Poldi mitzubringen. 3-4 mit Fanny Frisch vorne drauf. Das sieht halt nicht geil aus, aber gibt mir auch direkt so ein Bild vor Augen. Und hätte ich auch hier mitbringen können. Ich habe mich dann aber doch für das 93-94er Trikot entschieden. Und dann dachte ich mir, wenn ich Köln schon mitbringe, komm, dann bringe ich auch Gladbach mit, weil wenn wir am Retro-Spieltag vielleicht ein Derby haben, dann sollen ja beide ein geiles Trikot anhaben. Und da muss ich auch dann als FC-Fan schweren Herzens zugeben, dass das Trikot, das Auswärtstrikot aus 96-97 ein unfassbar geiles Trikot ist. Also sehr schlicht. Falls ihr die Sondertrikot-Tierlist gesehen habt, wisst ihr ja, ich mag schlichte Trikots und das ist einfach geil. Schwarz gehalten, Kragen geil, schöne Akzente an den Ärmeln. Sponsor kommt gefährlich. finde ich gut. Und abschließend dann noch, ich muss ein bisschen Tempo anziehen, St. Pauli 97-98. Finde ich auch ein schickes Trikot. St. Pauli ja generell auch meiner Meinung nach immer mit guten Trikots, auch in den letzten Jahren, aber auch in der Historie. Ich finde, ich glaube, da gehen die Meinungen auch auseinander. Mit Braun-Weiß kann man gut arbeiten. Und ich finde, auch hier hat man gut gearbeitet. Stört mich ein bisschen, dass die Linien dann auch durch das Logo gehen, aber an sich, finde ich, strahlt das einfach einen Retro-Vibe aus, den ich dann an dem Retro-Spieltag auch sehen will. Vielleicht mache ich es irgendwann anders nochmal mit mehr Bundesligisten, aber jetzt alle durchzugehen, hätte wirklich zu lang gedauert. Deswegen nur die 7 an der Stelle. Nächste Frage kommt von Jonathan Willowhite 356 und er schreibt: Moin, der VfL Wolfsburg spielt eine grauenhafte Rückrunde und könnte sogar die schlechteste Rückrunde der Bundesliga-Geschichte spielen. Bisher ist das Hannover mit 4 Punkten und einer Tordifferenz von 17 zu 50. Da die Tordifferenz aber deutlich besser ist als die von Hannover damals, müssten sie die letzten 5 Spiele allesamt verlieren. Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass das passiert? Liebe Grüße. Und ich dachte mir, hier sprechen wir einfach mal generell ein bisschen über die Situation bei Wolfsburg. Das wurde bisher jetzt im Rahmen von Calcio bei dem Personalbeben-Reaction wurde es gemacht, aber sonst bisher noch nicht. Ist ja jetzt auch nicht der relevanteste Verein, aber ich dachte mir, es bietet sich schon an, darüber mal zu sprechen. Ich will da jetzt auch nicht nur blind drauf einhauen und sagen, ey, geil, dass Wolfsburg endlich bei dieser schlechten Arbeit absteigt, sondern das auch ein bisschen neutral einfach mal darstellen, wie da so die aktuelle Situation ist, und habe deswegen auch nochmal mit einem Wolfsburg-Fan gesprochen, beziehungsweise ihn befragt, wieso seine Meinung zu der ganzen Situation ist. Shoutouts an der Stelle an Maxi von mvpclub.de auf Instagram, die machen auch geilen Content, also da sehr, sehr gerne mal reinschauen. Dazu aber später mehr. Erstmal ganz kurz zur aktuellen Situation bei Wolfsburg. Alles deutet eigentlich auf einen Abstieg hin. Mein Bauchgefühl sagt mir auch, der VfL muss zumindest mal in die Relegation mit dem Entscheidungsspiel am letzten Spieltag gegen St. Pauli, was dann eben über 16 oder 17 entscheiden wird. Und das sieht Hacking auch genauso, hat jetzt auch in einem Zitat gesagt, es geht wahrscheinlich nur noch um Platz 16. Und wenn man sich die aktuelle Situation anguckt, dann ist das auch die einzig realistische Einschätzung. Man hat jetzt gerade 21 Punkte, ist 2 Punkte vor Heidenheim. Das heißt, Heidenheim macht ja auch gerade Big Steps in Richtung Wolfsburg, hat schon 4 Punkte Abstand auf den Relegationsplatz und 7 auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Und bei den jetzt noch 5 offenen Spielen ist das schon ein gewaltiger Rückstand. Man ist dazu auch noch seit 13 Spielen ohne Sieg, hat in der gesamten Rückrunde nur 3 mickrige Punkte geholt. Einen davon im ersten Spiel von Hacking gegen Hoffenheim. Ansonsten ist der Trainereffekt von Daniel Bauer auf Dieter Hacking auch ziemlich verpufft. Und man bewegt sich da in einem sehr, sehr gefährlichen Mix. Auf der einen Seite hast du immer mehr Pech, was auch dazu kommt, wenn man jetzt zum Beispiel mal im letzten Spiel gegen die SGE auf Wimmer schaut, der frei vorm Tor wegrutscht, deswegen man das Tor nicht erzielt. Dazu kommen viele Unkonzentriertheiten, auch im Spiel gegen die SGE. Das 0:2 nach dem Freistoß, was fällt, wo die gesamte Hintermannschaft pennt und nur Grabara wach ist, der generell noch einer der Leistungsträger in der Saison ist, den man am wenigsten Vorwurf machen kann. Viele späte Gegentore, da auch gleich nochmal was zu, und unnötig verschuldete Elfmeter. Das schon an sich ein gefährlicher Mix. Und dann kommt dazu auch noch, dass man einen Kader hat, der an und für sich schon nicht stimmig zusammengestellt ist. Wenn man auch mal das Mittelfeld anguckt, die Dynamik, Eriksen, Arnold und Co. Dann aber auch auf der Führungsebene eigentlich nur Arnold hat, der sich mit dem Verein in gewisser Art und Weise identifiziert und als Leader vorangeht. Gerhard könnte man vielleicht noch nennen, aber der spielt ja sportlich keine wirkliche Rolle mehr. Ansonsten man einfach sehr, sehr viele Individualisten hat, die nur auf sich selbst bedacht sind. Habe ich auch ein Beispiel mitgebracht. Im Spiel gegen Bremen müsste es gewesen sein. Amura läuft aus spitzem Winkel aufs Tor zu und muss den Ball eigentlich nur rüberschieben, wo dann, ich weiß nicht mehr, wer es war, der Ball zum 1-0 einschieben könnte, wählt aber eigensinnig, egoistisch den Abschluss und der Ball geht eben nicht rein. Und das ist halt im Abstiegskampf fatal. Das kannst du dir eigentlich nicht erlauben und spricht dann auch nicht für ein intaktes Mannschaftsgefüge. Dazu schwindet dann eben auch das Selbstverständnis davon, auch mal eine Führung über die Zeit zu bringen, wenn du immer wieder spät Gegentore kassierst, wie zum Beispiel gegen Hoffenheim oder gegen Bremen, hältst du dann nicht mal den Punkt. Dann gegen Leverkusen verspielst du sogar noch eine 3:1 Führung. Generell kann man das an Stats auch belegen. Also Wolfsburg ist der Verein mit den meisten Niederlagen nach eigener Führung in dieser Saison. Gibt's bei Transfermarkt die Statistik, wenn man so über Verein hovert. Und dann Punkte nach Führungen, Punkte nach Rückständen. Und auch nach Rückständen ist Wolfsburg die Mannschaft mit den wenigsten Punkten. Nur 2 Punkte hat man geholt, wenn man schon mal in Rückstand geraten ist. Das heißt, es spricht auch nicht für die Moral der Mannschaft, dann überhaupt nochmal zurückzukommen. Dazu kommen jetzt auch noch viele Nebenkriegsschauplätze. Peter Christiansen und Sebastian Schinzilords, die ja für die Zusammenstellung des Kaders verantwortlich sind, mussten ja mittlerweile schon gehen, klagen jetzt aber auch noch gegen ihr Ende, weil da mit den Abfindungen was nicht hundertprozentig stimmt. Das heißt, da hast du jetzt auch noch neben dem Platz ein Thema, was auch noch dazu kommt. Dann gehen VW, der Verein Wolfsburg und die Stadt Wolfsburg ja auch immer in gewisser Weise einher. VW aktuell ja auch in einer tiefen Krise, viele Stellen, die gestrichen werden, und das legt sich auch auf die Stimmung bei vielen Fans und generell im Verein. Das heißt, da ist die Stimmung auch sehr, sehr negativ. Und wenn man jetzt auch auf das Restprogramm schaut, sieht es auch nicht gerade rosig aus, dass man da noch große Hoffnung haben könnte als Wolfsburg-Fan. Union, die zwar auch formschwach sind, aber jetzt ja mit Marie-Louise Eta mit frischem Wind kommen. Gladbach als direktes Duell um den Abstieg. Freiburg, die immer noch um Platz 7 kämpfen. Dann kommen die Bayern. Bayern-Hinspiel haben sie, glaube ich, 8-1 gewonnen. Es könnte Wolfsburg in die Karten spielen, dass sie da wahrscheinlich schon Meister sind. Aber musst du trotzdem erstmal was holen. Und dann am letzten Spieltag dann der Abstiegskracher gegen St. Pauli. Also auch das Restprogramm macht nicht wirklich Hoffnung. Und das hat auch Maxi so geschildert, also seines Zeichens Wolfsburg-Fan, habe ich ja eben schon kurz angemerkt, dass man selbst da schon eigentlich mit einem Abstieg rechnet und sich viele Fans, das Fanlager schon mehr oder weniger damit abgefunden hat und da auch kaum Optimismus noch da ist. Und die zweite Liga teilweise schon versucht wird, als kleiner Reset und neue Chance zu sehen. Denn es geht da vor allem darum, bei Wolfsburg mal den Aufsichtsrat umzukrempeln, weil da das, so wie er es geschildert hat, fast keine Fußballkompetenz vorhanden ist, den Kader mal komplett neu zu strukturieren, eine neue Philosophie zu entwickeln, mehr auf die Jugend zu setzen. Man hat ja definitiv talentierte Spieler im Kader, zum Beispiel auch einen Pejinovic, nur um mal ein Beispiel zu nennen. Und man in der zweiten Liga ja auch immer noch durch das VW-Backing den höchsten Etat hätte. Da gab es jetzt auch einen Artikel von transfermarkt.de, die das ganz gut geschildert haben. Man plant ja jetzt mittlerweile auch schon für die zweite Liga, um auch ein bisschen dann auf mehr Identifikation zu setzen. Vielleicht rund um Arnold, Gerhard, an einem Rex Bitscher ist man jetzt, glaube ich, dran, der aus der Region kommt, beziehungsweise auch in der Jugend bei Wolfsburg gespielt hat. Da versucht man eben vielleicht auch schon so ein bisschen das Ganze positiv zu framen. Trotzdem wäre ein Abstieg in die zweite Liga natürlich katastrophal und der Worst Case für Wolfsburg, vor allem wenn man halt eben darauf schaut, was man für finanzielle Möglichkeiten hat durch dieses VW-Backing. Und ich habe das jetzt versucht neutral darzustellen und auch so ein bisschen aus der Wolfsburg-Fan-Perspektive. Ich bin aber trotzdem hundertprozentig der Meinung, ey, der Abstieg vom VfL Wolfsburg wäre hundertprozentig verdient und ich würde es mir auch definitiv wünschen. Also, wenn man darauf schaut, dass sie 2017, 18 müsste es gewesen sein, schon zweimal die Relegation gespielt haben, sich da gerettet haben, seit Jahren wirklich unfassbar schlechte Arbeit machen, Geld am Stück verbrennen. Ich habe mir notiert, 2016, 17, die letzte Saison, wo der VfL Wolfsburg keine negative Transferbilanz hatte und man ja auch im Vergleich durch dieses VW-Backing, im Vergleich zu anderen Vereinen wie St. Pauli, Heidenheim und Co. gar keinen Druck hat im Abstiegskampf. Man hat im Winter jetzt nochmal 27 Millionen investiert, dabei unter anderem 9,5 Millionen in Adjetey, der auch gar nicht wirklich reinpasst. Das habe ich auch nicht ganz verstanden. Wirkte sehr, sehr überfordert, ist ja auch ein junger, talentierter Spieler, aber das ist eben nicht der Spieler, den du im Winter verpflichten musst, wenn du im Abstiegskampf steckst. Deswegen, meiner Meinung nach, wäre es absolut verdient und ich würde es mir auch wünschen, wenn sie runtergehen. Aber ich dachte, damit es nicht zu einseitig wirkt, bringe ich ja auch nochmal die Fanseite ein. Und um auf deine Einstiegsfrage überhaupt nochmal zurückzukommen, ob ich mir vorstellen könnte, dass das die schlechteste Rückrunde der Bundesliga-Geschichte werden könnte. Das glaube ich nicht, weil dafür müssten sie alle Spiele verlieren und ich glaube, das wird nicht passieren. Ich finde, man hätte jetzt auch schon unter Hacking mehr Punkte holen können, zum Beispiel gegen Hoffenheim im ersten Spiel, wo man ja auch erst spät dann den Ausgleich kassiert und man eigentlich eine solide Leistung gezeigt hat gegen Bremen, man ja auch unglücklich hinten raus verloren hat, wo Mio Backhaus durch überragende Paraden sehr, sehr viel gehalten hat, hat er jetzt auch gegen Köln echt gut gehalten, also Backhaus macht sich gut. Oder jetzt auch gegen Frankfurt, die zweite Halbzeit war auch ordentlich. Ich glaube nicht, dass man alles verlieren wird und deswegen glaube ich nicht, dass es die schlechteste Rückrunde aller Zeiten wird. Dazu kommt Arnold jetzt vielleicht auch noch wieder dazu, der war jetzt mit Leistenproblemen länger raus. Wird wahrscheinlich auch nochmal wichtig, so als Antreiber, der die Mannschaft nochmal so ein bisschen zusammenschweißen kann. Deswegen, das glaube ich nicht, aber ich glaube, es geht runter für den VfL und das wäre dann auch verdient. Ich merke, ich habe viel geredet und ich hätte jetzt eigentlich noch eine Frage zu meiner Legenden-Top-11, die ich euch auch gerne präsentieren würde, aber die lasse ich jetzt mal raus, und weil wir schon echt weit fortgeschritten sind und nehme noch eine andere Frage mit rein, denn in meinem Community-Post habe ich ja eine kleine Lukas der Rapper Gomme HD-Anspielung gemacht, Kenner kennen. Und Daniel Dies Das hat gefragt, war die Frage mit den meisten Likes, welchen Modus hast du auf dem Gomme-Server am liebsten gespielt? Und da als kurze, knappe Antwort hinten raus, Survival Games. Survival Games, OG-Modus, fand ich sehr, sehr cool. Habe ich viel Zeit drin verbracht. OGs kennen vielleicht auch noch Rage Mode, Ender Games, auch sehr, sehr cool gewesen. Ich war nie so dieser Skywars, Bad Wars Spieler. Das hat mich nie so hundertprozentig gecatcht. War auch cool, aber ich war dann eher klassisch unterwegs. Wer das versteht, wer auch eine Minecraft-Era in seinem Leben hatte, schreibt gerne in die Kommentare. Ich habe mich jetzt einmal geoutet. Und ja, damit sind wir durch mit den Fragen. Es hat mir wieder sehr, sehr viel Bock gemacht. Ich hoffe euch auch. Legenden-11 gibt es dann vielleicht noch mal wann anders, wenn ich noch mal das Vergnügen habe, hier mit euch das Vakalcho gemeinsam zu machen. Ansonsten gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen, gerne auch den Zweitkanal auschecken, 50+2 hören. Müsste heute eine Folge mit Tobias Strobel rauskommen. Der stand Montag ja einfach im Büro. Coach von Ferl hat mit den Jungs eine Podcast-Folge aufgenommen. Müsste heute rauskommen, da sehr, sehr gerne reinhören. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Mittwochnachmittag, Abend oder wann auch immer ihr diese Folge hört. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.